Liebe Leute, bevor es losgeht, will ich eine Sache sagen. Diese Episode enthält Beschreibungen von Essstörungen und Gewalt. Wenn ihr euch damit nicht wohl fühlt, überspringt diese Folge besser. Als Claire und Dorothea Williamson 1910 in Amerika ankommen, sind sie sich sicher, diese Reise soll ihr Leben verändern. Die zwei wohlhabenden Schwestern aus Liverpool in Großbritannien sind beide Mitte 30 und obwohl sie an keiner wirklich schlimmen Krankheit leiden, wollen sie etwas für ihre Gesundheit tun. Und der Westen Kanadas und Amerikas ist zu der Zeit dafür the place to be. Ihren Liebsten haben sie nur gesagt, dass sie auf Reisen gehen. Was genau sie vorhaben, erzählen sie niemandem. Zu groß ist die Sorge, dass man sie für verrückt oder fanatisch halten könnte. Nachdem sie mit dem Schiff in Quebec ankommen und erstmal den Osten Kanadas besuchen, reisen sie Richtung Vancouver, in den Westen des Landes. Sie checken im Empress Hotel in Vancouver in British Columbia ein. Und dann stoßen sie in einem Zeitungsartikel auf eine Art Wellness-Behandlung. In dem Artikel ist von einer interessanten Heilstätte mit einer noch viel interessanteren Leiterin die Rede. Ihr Name ist Dr. Linda Hazard. Und auf einer Halbinsel in einem Dorf namens Olala im Bundesstaat Washington soll Patientinnen in wunderschöner Umgebung eine heilende Fastenbehandlung erwarten. Sofort kontaktiert Claire, die jüngere der beiden, Dr. Hazard. In der Hoffnung auf einen perfekten Gesundheitszustand begeben sich die beiden Schwestern in Behandlung bei Dr. Hazard. Doch das Ganze endet in einem Albtraum aus psychischer und physischer Gewalt und schließlich sogar einem Hungertod.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Reetzer, Lilly Temme und der besten Gästin aller Zeiten.
Nadine Haddad. Nadine ist Journalistin und Moderatorin und neben ihrer Tätigkeit als Reporterin moderiert sie regelmäßig gesellschaftsrelevante Panels, Veranstaltungen und Formate. Sie hat sogar schon mal Angela Merkel interviewt. Lange stand sie für die Puls-Reportage des Bayerischen Rundfunks vor der Kamera und hat dabei mehrere Selbstexperimente durchgeführt. Gefastet hat sie dafür sogar auch schon mal. Zurzeit ist sie als Galileo-Reporterin unterwegs und hostet den Podcast Fabrikfunk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Hallo.
Bevor es losgeht, einmal zum Thema Fasten. Ja. Es kam ja gerade schon in deiner Vorstellung, dass du selber schon mal gefastet hast, also aus professioneller Sicht sozusagen. Mhm. Wie war das für dich?
Gott, Horror, wenn ich mich zurückerinnere, das war ganz schlimm. Ich musste, glaube ich, 20 Stunden fasten und in 4 Stunden durfte ich essen. Und es war nur Rohkost. Das war auch so trendmäßig gecheckt. Und mir ging es ja relativ schnell echt schlecht mit Kopfschmerzen und Übergeben. Wir haben dann den Versuch auch abgebrochen, beziehungsweise abgewandelt, ein bisschen schwächer gemacht. Man muss dazu sagen, ich bin so voll die regelmäßige Esserin. Ich wach so auf und ich brauche erstmal mein Frühstück und ich brauche so Energie. Und es war natürlich so von 0 auf 100 so dann einfach nichts essen und dann nur diese Rohkost. Das ist natürlich auch krass.
Die Kaulitz-Brüder schwören ja auch auf so ein jährliches Cleansing, ne? Wo die sich dann einmal anderthalb Wochen irgendwie den Darm einmal durchspülen lassen.
Es ist wirklich krass, fand ich jedenfalls bei der Recherche, zu sehen, wie viele Parallelen es gibt zwischen der Zeit damals, ungefähr vor 100 Jahren und jetzt. Und jetzt ist es natürlich ein ganz anderes Leben, was wir führen mit InfluencerInnen und der ganzen Internetwelt, in der wir ja viel mehr vielleicht damit berieselt werden. Aber dieser Gedanke von diesem, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Wellness für seinen Körper, den gab es halt damals auch schon.
Ich will nichts vorweggreifen, aber mein erster Gedanke war, sie hatten ja von dieser Frau, die diese Therapie, Diät, wie auch immer das dann ist, davon hatten sie ja auch schon gehört. Also scheinbar hat die ja auch sich gut verkauft und ihren Namen, ihre Geschichte gut verbreitet. Also war sie ja auch eine Art Influencerin.
Ja, auf jeden Fall hat sie die Wege, die es gab, genutzt.
Sagen wir mal so, dann sagen wir das so.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zurück zur Geschichte.
Ja.
Extremes Fasten ist vor knapp 100 Jahren, vor allem in Nordamerika, eine von vielen Modeerscheinungen. Menschen suchen damals alternative Behandlungsmethoden auf, um sich von allem Möglichen heilen zu lassen. Und Heilstätten, sogenannte Sanatorien, gab es damals vor allem in British Columbia und Washington State noch und nöcher. Und genau da spielt auch unsere heutige Geschichte rund um Dr. Linda Hazard und den beiden Schwestern Claire und Dora. So wird nämlich Dorothea genannt.
Ich bin schon super gespannt.
Wenn ihr Begleitmaterial zu dieser Folge sehen wollt, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Unter dem Handle Was schmeckt dahinter? Da gibt es sowohl Bilder von allen Beteiligten als auch Hintergrundinformationen und Zusatzmaterial. Und folgt diesem Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens und Bewertet ihn vor allen Dingen. Entschuldigung, hatte gerade einen kleinen Hänger. Weil ich Flo ins Gesicht geguckt habe und er so...
Und er hängt. Deswegen hängst du auch.
Linda Hazard wird am 18. Dezember 1867 in Minnesota in den USA geboren. Sie ist die älteste von 7 Kindern und wächst in einer Familie auf, die sich sehr viel mit Ernährung auseinandersetzt. Ihre Eltern interessieren sich für Lebensmittel und Bewegung und beschließen, dass sich die Familie fast ausschließlich vegetarisch ernähren soll, was außergewöhnlich ist für diese Zeit. Linda weiß nicht so richtig, für was sie bestimmt ist, aber ein Grundinteresse für Gesundheit und Ernährung wurde eher quasi mit in die Wiege gelegt, weshalb sie eines Tages über 2 Bücher eines Arztes aus Pennsylvania stolpert. Dr. Edward Dewey ist ein Fastenanhänger, der ein junges Mädchen mit seiner Fastenbehandlung vor dem Tod gerettet haben will. Er schwört der Schulmedizin ab und beginnt, Fasten als natürliches Heilmittel für jede Krankheit zu erklären und schließlich auch zu lehren. Darüber schreibt er 2 Bücher und Linda ist so fasziniert davon, dass sie ihm schreibt und bald seine Schülerin wird. Eins seiner Bücher trägt den Titel »Die wahre Wissenschaft vom Leben«. In dem schreibt er, dass jede Krankheit, an der die Menschheit leidet, darauf zurückzuführen ist, dass man mehr oder weniger gewohnheitsmäßig mehr isst, als Magensaft zur Verfügung steht. Er befürwortet außerdem den Kein-Frühstücksplan, wie er es nennt. Linda Hazard ist auch davon überzeugt. Diesen Weg will sie einschlagen. Monatelang setzt sie sich mit Fasten als Heilmethode auseinander, fastet selbst. Schließlich erklärt sie sich selbst zur Fastenexpertin und gibt sich einen Doktortitel. Von nun an heißt sie Dr. Linda Hazard und sie hat die revolutionäre Idee, dass man jede Krankheit mit einer Kombination aus strengem Fasten und einer bestimmten Art von Massage heilen kann. Alle Giftstoffe, da ist sich Linda sicher, sollen so aus dem Körper eliminiert werden. Darüber schreibt sie sogar ein Buch. Fasting for the Cure of Disease, also Fasten zur Heilung von Krankheiten. Obwohl Hazards Fastenpraxis extrem ist, stützt sie sich auf eine sehr etablierte Tradition. Wie Hazard in ihrem Buch feststellt, ist Fasten für die Gesundheit und spirituelle Entwicklung eine alteingesessene Idee, die sowohl von Yogis und sogar schon von Jesus Christus praktiziert wurde. Die alten Griechen glaubten, Dämonen könnten beim Essen in den Mund eindringen, was dazu beitrug, die Idee des Fastens zur Reinigung zu fördern. Und genau dieses Buch bekommen im September 1910 die beiden britischen Schwestern Claire und Dora in die Hände, nachdem sie einen Auszug daraus in der Zeitung gelesen haben. Dora ist 37 Jahre und Claire ist 33 Jahre alt und sie sind gut betucht und weltgewandt. Sie haben Geld, sie haben Diamanten, sie haben Häuser und Grundstücke in Australien und London und sie lieben es zu reisen. Für die damalige Zeit sind die beiden ziemlich ungewöhnlich, denn sie sind nicht verheiratet, halten sich nicht an modische Gepflogenheiten, wie dass Frauen ein Korsett zu tragen haben, ernähren sich vegetarisch und sind sehr unabhängig. Männer? Brauchen wir nicht. Ihre Unabhängigkeit kommt nicht von ungefähr. Sie sind die verwaisten Töchter eines wohlhabenden englischen Armeeoffiziers und seiner Frau, die ihnen ihren gesamten Wohlstand vererbt haben. Die einzige elterliche Bezugsperson ist ihre Gouvernante Margaret Conway, die ursprünglich aus Australien kommt und die sie beide anbeten und wie ihre eigene Mutter behandeln. Nichts und niemand kann die beiden Schwestern auseinanderbringen. Oder etwa doch? Als sie 1910 nach einer langen Reise durch Kanada in Vancouver ankommen, haben sie 13 Koffer bei sich und eine Vision. Vollkommene Gesundheit erlangen. 13 Koffer sind sportlich, ne? Vor allen Dingen, ich mir fällt gerade ein, dass du doch immer mit so richtig wenig
Ich reise immer nur mit Handgepäck. Immer nur einen kleinen Koffer, kleiner Rucksack, alles reine. Ich habe mir gerade einfach auch gedacht, so, wenn du halt einfach so keine Sorgen hast, so mäßig, Cash, suchst du dir halt irgendwas, ne? Also ein Hobby. Also es ist halt so ein bisschen so, im Zweifel sind die, also wir hören es ja gleich, aber waren die Mäuse irgendwie gesund? Die hatten keine Sorgen so, alles okay. Und dann stürzt man sich in irgendein Abenteuer. Und was ich auch nochmal übrigens spannend fand, ich weiß, wir hätten nicht unterbrechen können, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil es so spannend war, wie du es auch vorliest. Aber wieder dieses, es ist auch heute so, dass die diese Influencer oder Influencerinnen sich ja ganz oft diesen Doktortitel einfach geben oder sich diesen Titel, ich bin Ernährungsberater oder Beraterin und es stimmt einfach nicht. Und ich glaube, so wir auch irgendwie als JournalistInnen, so wir checken das mal gegen, aber junge Leute, 14, 15-Jährige, die sehen das Profil, sieht nice aus und denken sich auch, die Person hat Ahnung, ich mache das einfach nach. Und das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich und es ist ja genau das, was da auch passiert, ist einfach einen Doktortitel geben, Buch rausbringen, ja okay, sieht irgendwie aus, als hätte jemand Ahnung und dann einfach machen. Das ist so krass.
Voll.
Und ich meine, bei sowohl bei dem Doktor als auch dann bei ihr, dieses ein Ding hat mal geklappt, aus irgendeinem Grund. Und aus einer Sache dann irgendwie eine allgemeingültige Theorie oder Geschichte ableiten. Es ist ja schön und gut, aber das ist, also was halt für dich jetzt funktioniert und gilt, ist halt das eine. Aber ja, es ist schon wieder einige Red Flags hier unterwegs.
Das sagen sie halt nie. Also das, sie sagen ja nicht, das hat für mich, aber das wird ja nie, also das funktioniert für mich gut. Ich will euch das hier irgendwie gerade erzählen und macht damit, was ihr wollt, beziehungsweise besprecht es bitte nochmal, klärt es medizinisch ab. So die Info, aber die Info fehlt immer. Ja. Und deswegen funktioniert es aber auch so gut, weil die Leute so ein bisschen lost sind, einfach in den Strudel da reingezogen werden und ich mach's jetzt Copy-Paste nach.
Sozusagen Leute wie er, die dann sagen, so, sie haben Schulmedizin abgeschworen. Das ist halt leicht, wenn du einfach sagst, ich habe was gefunden, was alles heilt. Es gibt manchmal Punkte, da hilft dann eben nichts mehr, weil da nichts weiterhilft. Vor allem im Jahr 1900 irgendwas, wo wir ja auch nochmal, wo viele Sachen noch gar nicht erforscht waren. Auch die Vorstellung, vollkommene allgemeine Gesundheit zu erlangen. Ja. Was ist das denn? Ja. Das ist kurz vor diesem Typen, der unendlich leben möchte. Ja. Ich habe den Namen vergessen, aber ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So, das gibt es. Krank.
Ja, das war.
Ist es auch, auf der anderen Seite, ich meine, diesen Wunsch nach Gesundheit haben wir ja alle in uns, ne? Und ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, dass die beiden ein bisschen gelangweilt sind von ihrem Leben.
Total.
Und
Nepo-Kids. Gelangweilte Nepo-Kids sind das.
Ja, genau.
Und empfänglich sind für sowas.
Empfänglich, irgendeinen Sinn, vielleicht auch irgendwie so eine Figur, der sie nachahmen können, wo sie einfach den Plan nachmachen und dann kommt da jemand in so eine Lücke rein und bist gefangen so.
Ja. Obwohl sie nicht ernsthaft krank sind, haben die beiden das Gefühl, an einer Reihe kleinerer Beschwerden zu leiden. Dora klagt über geschwollene Drüsen und rheumatische Schmerzen und Claire hatte man mal gesagt, sie habe eine Gebärmuttersenkung. Die Schwestern glauben fest an das, was wir heute als alternative Medizin bezeichnen würden. Und als sie von Dr. Linda Hazards Institute of Natural Therapeutics, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
In Olala erfahren, sind sie sofort entschlossen, nach Washington State zu fahren.
Mit ihren 13 Koffern.
Mit ihren 13 Koffern. Die Vorstellung, ja.
Da brauchst du ja auch eine Armee von Menschen, die dir das hinterherträgt.
Ja. Ich habe natürlich jetzt diese komplette Reiseroute oder die Reisetage nicht hier en Detail beschrieben, aber die haben ja auch allein, glaube ich, einen Monat gebraucht, um von Quebec nach Vancouver zu kommen. Mhm. Und Reisen für die damalige Zeit natürlich mega dekadent durch die Gegend und haben ständig Leute, die ihnen natürlich beim Tragen und allem Möglichen helfen.
Wie heißt die Stadt nochmal?
Welche jetzt? Wo sie hinwollen?
Ja.
Sie wollen nach Olala.
Olala ist ein geiler Name.
Aber Olala, finde ich, klingt sehr schön.
Ja.
Also so ein bisschen dreamy, oder?
Ja, klingt doch, als wäre das ein heiler Ort.
Ja,
nach Olala. Und vollkommene Gesundheit erlangen kann.
Richtig.
Delulu in Olala.
Damit steht der Folgentitel, glaube ich.
Ja, perfekt. Delulu in Olala. Love it. Besonders Claire, die jüngere der beiden, hat eine Obsession damit, sich von allen möglichen potenziellen Krankheiten heilen lassen zu können. Und ich meine, warum auch nicht? Die Vorstellung oder den Wunsch, dass man vollkommen gesund ist, hat wahrscheinlich jeder von uns. Und vor allem der Westen von Amerika gilt mit seiner frischen Luft und wunderschönen Landschaft als besonders gesunde Umgebung, um sich wegen allen möglichen Beschwerden behandeln zu lassen. Deshalb gibt es hier auch so viele Heilstätten. Dr. Linda Hazard betreibt ihre Heilstätte hier im äußeren Westen der USA aber nicht wegen der guten Luft, sondern weil sie hier ihrer Profession nachgehen darf. Eine Gesetzeslücke im Staat Washington ermöglicht es ihr, eine Lizenz für alternative Medizin als Fastenspezialistin zu erhalten. Also, Claire und Dora machen dann erstmal einen Termin bei Dr. Hazard in Seattle aus. Da hat sie nämlich eine Praxis und ein Büro und ist nicht direkt ansässig in Olala. Und am 27. Februar 1911 ist es dann endlich soweit. Sie treffen Dr. Hazard zum ersten Mal persönlich. Die ist 43 Jahre alt, groß, fit und trägt ein schlichtes weißes Kleid, das der Kleidung einer Krankenschwester ähnelt. Und ich habe euch jetzt mal ein Foto von Dr. Hazard mitgebracht.
Ich will sie mir erstmal einmal vorstellen, wie ich glaube, wie sie aussieht. Okay, jetzt?
Ja.
Ah.
Okay,
Aber da war sie nicht 43, oder?
Da ist sie ein bisschen älter.
Sie hat auf jeden Fall einen sehr einnehmenden Blick.
Aha. Sehr volles Haar.
Ja, sehr volles Haar. Ich hätte mir so offenes bisschen Hippie-Haar gedacht, aber sie sieht wie so eine classy Lady aus, sehr bestimmend im Blick. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es ein bisschen beängstigend. Also ihre Augen sind schon so, du machst, was ich sage, sonst weiß ich nicht so. Also es ist nicht nur lieb. Also ich finde, so classy, aber huh.
Weil du vorhin von der Gouvernanten gesprochen hast, die beiden Frauen sozusagen noch in ihrem Leben haben. Wenn ich an eine Gouvernante denke, denke ich an sozusagen eigentlich an sie, an diese hochgeschnittenen Kragen oder festen Kragen, dieser sehr strenge Blick. Und wie du meintest, Nadine, einfach dieses so, wenn ich das jetzt sage, dann machen wir das.
Haare zurück, und schon strenger eher. Blässe, sie wirkt sehr, sie ist blass so. Mhm.
Aber ein Stück weit möchte man ja sowas auch, wenn man zu Ärzten oder Ärztinnen geht, möchte man ja nicht irgendwie so den Hänger haben, der irgendwie so ein bisschen in der Ecke chillt und irgendwie sagt, schauen wir mal, wie es jetzt wird, sondern da möchte man ja auch schon eine klare Richtung vorgegeben haben. Fall. Das heißt, ich kann schon verstehen, wenn die sagt, so, wir machen das jetzt so, dass du dann ihr glaubst und sagst, dann machen wir das.
Dann machen wir es jetzt so.
Und vielleicht nicht nur glaubst, sondern auch ein bisschen Ehrfurcht hast, oder? Ja, ich finde auch, nämlich der Blick ist sehr, sehr, sehr bestimmt.
Ja, die guckt dir in die Seele auf jeden Fall.
Und dann jetzt noch einen weißen Kittel darüber.
Ja.
Und dann Abfahrt. Und
dann ist es eine Ärztin.
Ja, dann ist eine Ärztin. Ja. Also sie gibt einem strenge Ärztinnen-Vibes.
Ja.
So wie ihr sie beschrieben habt, ist sie auch wirklich. Ne?
Okay.
Also sie ist genau das, was die beiden suchen. Also irgendeine Form von Halt gibt sie ihnen.
Ja.
Aber sie hat auf jeden Fall auch ein paar negative Charaktereigenschaften. Mhm.
Das ist ja das, was du am Anfang schon meintest, dass wenn es da Parallelen gibt zu heute, das ist ja, ich meine, liegt in uns Menschen irgendwie, dass wir jemand suchen, der uns irgendwie eine Richtung vorgibt und sagt, das ist richtig, wie du das tust. Mhm. Du bist gut, so wie du bist.
Absolution so ein bisschen erteilt, ne? Mhm. Vor allem, wenn man lost ist.
Ja, ist wirklich so.
Und so viel Asche in Koffer 13 hat.
Linda Hazard wird als sehr selbstbewusst und durchsetzungsstark beschrieben. Und kurz nachdem die beiden Schwestern bei ihr eintreffen und sie ein paar Sätze über ihre körperlichen Beschwerden gewechselt haben, ist sich Dr. Hazard sicher, dass sie ihnen helfen kann. Sie diagnostiziert sie sofort als krank.
Ist das irgendwo beschrieben? Sie sind krank, Punkt, oder auch sagt, was sie haben?
Es war nicht krank, Punkt, es war krank, Ausrufezeichen.
Wer hat das eigentlich so genau beschrieben?
Ich möchte nicht spoilern.
Okay.
Am Ende können wir da gerne nochmal drauf zurückkommen. Ihr Zustand ist sehr ernst, warnt sie die beiden und besteht darauf, sofort mit der Behandlung zu beginnen. Für $60 pro Schwester und pro Woche erklärt sie sich bereit, ihnen zu helfen. Und ich habe das umgerechnet, das sind ungefähr $2,000 heutzutage.
Ui, boah. Ja. Was ich da auch so spannend finde, also sie hätte ja wenigstens eine als krank diagnostizieren können. Also es ist ja auch, da kommen zwei Schwestern an und sie sagt direkt, beide sind gefühlt todeskrank. Also ich würde da erstmal denken, komisch, warum sind denn beide jetzt todkrank? Also
darüber habe ich so nicht nachgedacht. Ich dachte eher so, es macht Sinn, weil beide haben ja das Gefühl, dass sie was haben und gehen dann dahin in der Hoffnung, dann wahrscheinlich auch gesagt zu bekommen, ihr habt auch was, ich helfe euch. Und vielleicht würde es so ein bisschen dafür sorgen, dass sie eine sich nicht gesehen fühlt oder so, wenn man ihr jetzt sagt, du bist nicht krank.
Sie wollten wahrscheinlich auch als krank, wenn du irgendwo hingehst, es war wie so, ich möchte, dass mir jemand sagt, dass ich irgendwie XY habe und du, eine andere Antwort wäre wahrscheinlich unzufriedenstellend gewesen. Außerdem sind sie da ja schon mit ihren 13 Koffern, also die wollen ja jetzt auch nicht einfach wieder zurückreisen.
Was sollen wir
jetzt
machen?
Ja.
Eine der beiden Schwestern ist ganz kurz stutzig, weil das alles so schnell geht und das ist Dora, die Ältere. Und Dora fragt, ob die gute Ärztin nicht vielleicht irgendeine Art von körperlicher Untersuchung durchführen will. Weil die haben ja nur miteinander gesprochen. Aber Dr. Hazard weist sie zurück und sagt, es hat noch keinen Sinn, eine Untersuchung durchzuführen. Erst wenn das Fasten einige Zeit andauert, werde ich sie und ihre Organe untersuchen. Hazard erzählt ihnen dann eine Anekdote nach der anderen über ihre medizinischen Erfolge. Mit Diäten und Fasten habe sie Krankheiten wie Krebs, Schuppenflechte, Herzkrankheiten, Tuberkulose, Epilepsie oder mentale Probleme geheilt. Und Claire ist sich sicher, sie sind hier genau richtig. Sie himmelt die Frau an. Kein Wunder, Dr. Hazard hat nicht nur ihr eigenes Sanatorium, sie hat auch eine Behandlung entwickelt, die sonst niemand beherrscht. Und sie führt eine eigene Praxis ohne einen männlichen Arzt. Excuse me. Für Claire ist das ein absoluter Power-Move und sie fühlt sich der Ärztin sofort verbunden, denn auch sie und ihre Schwester sind ja sehr unabhängig. Aber Dora ist etwas skeptisch. Es kommt ihr so komisch vor, dass sie so gar nicht untersucht werden.
Und was ihr auch komisch vorkommt, ihnen wird gesagt, dass das Sanatorium in Olerla noch nicht ganz fertig sei. Stattdessen sollen sie von Hazard in einer Wohnung auf Seattles Capitol Hill untergebracht werden. Aber da Dora ihrer kleinen Schwester nichts ausschlagen kann, begeben sich die beiden Schwestern in die Hände der vermeintlichen Heilerin.
Diesen anderen Ort gab es nie und wird es nie geben, ne? Und es gibt nur diese komische Insel.
Das hast du jetzt gesagt.
Auch, also Seattle Anfang des 20. Jahrhunderts stelle ich mir jetzt auch nicht als den Ort vor, wo man so per se gesundet.
Gar nicht. Ich habe noch mal was darüber gelesen. Also mittlerweile ist Seattle ja so ein Ort von Fortschritt und eine, sag ich mal, ziemlich fortschrittliche, tolle Stadt. Damals war das so ein bisschen so ein gesetzloser Ort. Da war es richtig rough. Und die beiden Schwestern müssen erstmal da bleiben und da in ein Apartmenthaus ziehen.
Ja, und dann sitzt du in so einer Wohnung und fastest. Dann sitzt man da.
Ja, die Vorstellung ist schlimm.
Also was?
Ja, schauen wir mal, ob sie noch zum Lesen gekommen sind.
Ah ja, gut.
Aber ja.
Das Schlimme ist halt auch, ich glaube, wenn du dich dann dafür entscheidest, dann bist du ja drin. Also ich glaube halt, und dann da wieder rauszukommen, ist schwieriger als am Anfang. Oder du bist zu Hause und du gehst ab und zu so einem Termin. Sondern du bist ja wirklich, du gibst dich in die Obhut, in die Hände. Du bist nicht mehr in deinem Zuhause, du bist da. Und dir wird's ja, da kommst du wahrscheinlich zu, aber immer schlechter gehen und energetisch, was auch immer. Und du denkst so, ja, ich muss jetzt weiter. Und das ist ja das, was dich dann wahrscheinlich süchtig macht. Und ja, also.
Plus, diese Ärztin macht auch den Anschein, dass sie, wenn man da versucht, jetzt irgendwie wieder einfach zu gehen, da möglicherweise auch dich dran hindern würde, dass du gehst. Also die gibt mir den Vibe, dass sie jetzt auch nicht alle einfach freiwillig gehen lässt, wenn die sagen so, ach, ich glaube, nee, ist doch nichts, ne? Für mich.
Mhm. Ich habe auch mal ein Selbstexperiment gemacht. Es war 48 Stunden in kompletter Dunkelheit. Oh, und da sind wir auch, das war auch so Spiro-mäßig. Da waren wir halt mit dem ganzen Team und das war auch in so einem angemieteten Haus. Und ich war dann in einem Zimmer und dann hat mir der Typ die ganze Zeit auch Essen gebracht und so. Und ich kam klar so, ich habe Winterschlaf gemacht so. Aber das ist halt, ich habe auch gesagt so am Ende, nie da alleine hinfahren, ne? Weil du begibst dich halt einfach in die Hände von jemandem, den du nicht kennst, der dir irgendwie sagt, das tut dir gut. Und dann bist du da im Dunkeln. Das finde ich, also das ist, ich finde auch Räumlichkeiten zu Hause ist so Safe Place, dass du deine Familie, Freunde, auch wenn du, jeder von uns kennt, dass man ist in der Phase, wo man vielleicht nicht, oder jeder ein bisschen lost ist. Und deswegen ist es wichtig, dein Supporting System zu haben, das vielleicht sagt, hallo. Und wenn du dann aber raus bist, schwierig. Ja, schwierig. Oh. Ja.
Habt ihr schon mal irgendwelche Behandlungen bekommen, die jetzt auch nicht unbedingt der klassischen Schulmedizin entsprechen?
Ja. Lass mich mal nachdenken, was, aber ich bin immer so, fang du erstmal an, ich denk noch weiter nach.
Lilly, du kennst ja meine Obsession mit Osteopathen.
Ah, das mache ich auch.
Ja.
Die per se, also ich meine, es gibt einige, die haben Medizin studiert, aber viele haben ja auch eher so, kommen von der Physiotherapie, gelten auch jetzt nicht als komplette Fachmediziner. Am Ende sind das ja ein bisschen medizinischere Massagen, die man da meistens bekommt. Und das ist schon gut. Also da gehe ich lieber hin, als mir irgendwo also auf dem Rücken rumtreten zu lassen bei so einer Thai-Massage.
Hier Globuli und sowas habe ich auf jeden Fall auch schon genommen.
Habe ich früher auch genommen.
Weiß ich nicht, auch so von so Familienfreunden. Die Mami hatte das immer und dann einfach genommen so. Und dann war irgendwie okay. Also ich finde immer so Alternativmedizin und keine Ahnung, Kräuter und chinesische Medizin und Osteopathie. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, mach das nicht oder mich da auch nicht rantraut. Aber Schulmedizin dabei eben nicht vergessen. So, das ist immer so meine Devise. So. Und alles, was mir hilft oder alles, was anderen Mitmenschen hilft, just do it, try it out. Aber eben das andere nicht vergessen. So, da das ist so ein bisschen mein Modus.
Ja.
Bin ich.
Können wir uns anschließen?
Ja,
einstimmig.
Weil in dem Bereich, wo die Geschichte heute spielt, da Seattle, Westkanada, da war ich schon zweimal und war auch mit indigenen Völkern, die dort noch wohnen, unterwegs, die ja auch eine sehr starke naturgetriebene Medizin haben. Da gibt's auch viele Sachen, die auf Pflanzen, Kräutern, wie auch immer basieren. Und ja, vieles von dem hilft natürlich auch, weil da einfach Stoffe drin sind, die irgendwie
helfen.
Es
ist auch so.
Ja, klar.
Aber es ist natürlich nichts, was als, ich meine, als anerkannte Medizin gilt. Aber ja, wie Nadine sagt, ich finde, wenn das hilft, dann nutzen und ansonsten immer abchecken lassen, ob das wirklich hilft.
Total, ja, total.
Die Behandlung beginnt. Die Schwestern sind ein wenig enttäuscht, dass sie nicht direkt in das Sanatorium im wunderschönen Olala ziehen können, da es sich ja noch im Bau befindet. Sie träumten von einer Hütte in den majestätischen Wäldern des pazifischen Nordwestens. Denn damals wie heute ist die ästhetische, urlaubsähnliche Erfahrung von Wellness- oder Heilungskuren Teil des Deals. Schon bald soll das Sanatorium aber bezugsfertig sein. Das versichert ihnen Dr. Hazard. Bis dahin kommen sie in einem Apartmenthaus in der Stadt unter. Wohnung D8 ist von nun an ihr Zuhause. Und auch davon habe ich euch ein Foto mitgebracht.
Ich bin schon die ganze Zeit so kleine Schauer.
Ja.
Ich weiß sie auch nicht.
So sieht es aus.
D8 heißt, dass da noch andere Räume waren, wo andere gewohnt haben, oder wie?
D8 ist das Apartment 8 und in dem Haus wohnen noch andere Menschen.
Alle von Hazard angemietet und weißt du das?
Ja, weiß ich, sind nicht alle von Hazard angemietet, da wohnen auch einfach normale BürgerInnen von Seattle.
Okay.
Sieht ganz nett aus,
ganz,
oder?
Ja, ganz nett und spektakulär, so ein Wohnhaus mit der Kutsche davor, also...
Auf den ersten Blick sieht es relativ modern aus für Anfang des 20. Jahrhunderts. Also
es
sehr,
ist auch ein neues Gebäude.
Ja, also eine sehr cleane Fassade, keine großen Verzierungen, schöne große Fenster.
Ja.
Auch sozusagen die klassischen amerikanischen Fenster, die man hochschiebt zum Öffnen und nicht jetzt sozusagen nach außen oder nach innen öffnet.
Ihr sagt, es hätte sie schlimmer treffen können.
Ja, ja, das ist also ich finde eigentlich, dass also es ist komisch, dass sie in eine Wohnung ziehen müssen, der Fakt. Aber das Haus und die Wohnung an sich, das könnte ja auch ein Hotel sein. Also irgendwie, oder? Ja. Es könnte irgendwie so ein schickeres Hotel sein oder Apartmentwohnung. Das ist nicht abschreckend.
Nee, würde ich nehmen.
Ja.
Angekommen in dem Apartmenthaus geht die Fastenkur sofort los. Zweimal täglich sollen sie entweder ein Glas Orangensaft oder eine Brühe trinken. Die Brühe besteht aus Wasser und entweder wurden dort kurz Tomaten oder Spargel mit aufgekocht und ganz schnell wieder entfernt. Wie unappetitlich kann eine Brühe klingen, ne? Also wirklich.
Es ist Wasser.
Es ist Wasser.
Ja.
Kein anderes Essen ist erlaubt.
Oh.
Außerdem sollen die Schwestern laufen, laufen, laufen. Und zwar so schnell wie möglich, um das Gift aus ihrem Körper zu spülen. Aber nicht nur das Fasten, auch Hazards spezielle Form von einer Massage ist Teil ihrer Behandlung. Und, das hat sie den Schwestern beim ersten Treffen noch nicht gesagt, Einläufe sind ein wichtiger Bestandteil ihres Heilungsprozesses. Kurz zur Einordnung, bei einem Einlauf leitet man Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser, über den Anus in den Darm, um ihn auszuspülen und zu reinigen.
Das Krasse ist ja auch, dass es irgendwie, ich glaube, wenn du fasten willst und ordentlich, musst du dich langsam dran gewöhnen. Mhm. Das ist ja auch das Heftige, so von 0 auf 100 komplett auf dein Essen zu verzichten. Dein Körper, das kann nicht gut enden, weil du musst dich ja dran gewöhnen. Die sind 36 und 37 und Mitte 30 so. Ja. Das ist dein Leben lang anders gegessen und dann von 0 auf 100 sowas. Mhm. Dein Körper, geht nicht.
Und die sind ja seit mehreren Wochen unterwegs. Ja. Also die sind 4 Wochen durch Kanada gereist, davor wahrscheinlich mehrere Wochen mit dem Schiff.
Ja.
Ich meine, selbst wenn die viel Geld haben und wahrscheinlich luxuriös gereist sind, ist das trotzdem
anstrengend. Ja, voll.
Ja.
Hazard hat auch kein Team, ne? Sie macht sie alles selber, weiß man das?
Sie hat ein Team aus Krankenschwestern. Mhm. Eine spielt auch noch eine Rolle in der Geschichte. Aber sie ist so die Guru-Person, ne? Und sie ist auch der die beiden vertrauen als Einziger.
Wird ihr Name eigentlich geschrieben wie Hazard?
Ja, da mit 2 Z. Aber dann sag doch ruhig, was Hazard bedeutet auf Englisch.
Gefahr.
Das ist irgendwie so die,
interessant.
Ja, wie sagt man, es ist nicht lustig, aber es ist trotzdem ein Zufall. Ja.
Wow.
Ein etwas makaberer Zufall.
Ja.
Diese Einläufe bei Claire und Dora oder Dora, dauern zunächst 30 Minuten. Schon nach wenigen Tagen beginnen die Schwestern etwas zu merken. Sie fühlen sich erst beschwingter und irgendwie leichter. Und das strenge Reglement von Dr. Hazard und ihren Mitarbeiterinnen erlaubt ihnen auch keinen Ausrutscher. Aber Dora und Claire finden den vorgegebenen Tagesablauf zunächst gut. Zeigt auch wieder, die brauchten irgendwie Halt in ihrem Leben.
Der Tagesablauf ist einfach, du kriegst vorgesagt, da kriegst du einen Einlauf, da isst du Brühe, da gehst du spazieren, schnell spazieren, dann siehst du wieder irgendwelche Schwestern und das ist
es war total getaktet, genau.
Hattest du dieses High auch in deinen ersten Tagen des Fastens? Weil das hab ich schon oft gehört, dass Leute berichten, wenn sie anfangen damit, dass so ein erster Schub, so ein Energieschub kommt, bevor es dann abfällt.
Mm-mm, ich glaube, den hatte ich nicht. Also ist echt auch schon ein bisschen her. Mm. Ich muss das Video nochmal selber gucken. aber nee, ich hatte, glaube ich, kein High.
Nur los.
Aber ich glaube am ersten Tag geht's noch, das stört. Ich glaube, wenn du davor gut gegessen hast, geht's vielleicht noch, aber am zweiten Tag, glaube ich, kippt's doll.
Mm. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, du hattest die ganze Zeit Kopfschmerzen. Ja. Also jede Person, die schon mal länger als 20 Minuten Kopfschmerzen hat, weiß ja, wie belastend das ist. Man, also kann ja eigentlich nicht wirklich irgendwas machen.
Nee, ich musste auch, ich weiß auch noch, dass ich eigentlich noch einen anderen Job hatte am Wochenende. Den musste ich absagen. Also ich war nicht richtig arbeitsfähig auf jeden Fall. Ja.
Und jetzt von allem, was ihr aber wisst, ich meine, man kann denken, dass es katastrophal endet, aber wenn ihr euch jetzt in die Situation der beiden Schwestern begebt, so, die kommen da an, die Kur beginnt, es ist ein geregelter Tagesablauf, sie spazieren, sie kriegen diesen Einlauf, sie trinken diese Getränke. Könntet ihr euch irgendwie vorstellen, sowas auch mal auszuprobieren?
Nein. Ein hartes Nein. Also auch mit welcher Beiläufigkeit du die ganze Zeit sagst, dann bekommen sie ihre Einläufe. Also nein, also so eine
also
begleitete,
eine komplette Spülung, Ausspülung deines Körpers.
Also das schon. Und ich habe auch schon über Freunde von solchen Retreats gehört. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie wirklich mal länger Zeit hätte und irgendwie nichts zu tun hätte, wie die beiden Frauen, die wir hier auch begleiten in der Geschichte. Es klingt wirklich so ein bisschen, wir haben irgendwie nach einer Aufgabe gesucht, irgendwie, die sie erfüllt hat. Ich könnte mir das schon mal vorstellen, aber es ist jetzt nichts, wo es mich hinzieht.
Bei mir ähnlich. Also ich glaube, du bist halt nicht so arbeitstauglich, du kriegst es nicht in deinen Alltag integriert, aber weiß ich nicht, ich habe auch Freunde, die waren dann irgendwie in Bali und was auch immer, haben das auch gemacht und ich glaube, wenn ich dann irgendwie so, also mich zieht es da gerade auch nicht hin so. Ich habe auch nicht das Gefühl, mein ganzer Körper muss geklänzt werden. Aber vielleicht, wenn ich mal in einer Situation bin, dass ich das machen möchte, dann würde ich mir da vielleicht auch irgendwas raussuchen und das machen. Aber irgendwie so nicht. Ich glaube, wenn mir jemand immer so voodoo-mäßig irgendwie sagt, du musst das, dann ist immer so, nee. Mhm. Und wenn jemand sagt, das ist der Plan und es wäre gut, wenn du dich daran hältst, aber du kannst doch abweichen. Dann ist, glaube ich, für mich so, okay, das fühlt sich gerade ganz gut an. Aber so da, genau wie sie das gesagt hat, ihr müsst da hinziehen, ihr müsst, da wäre ich raus.
Ich habe halt auch einfach zu gerne Kontrolle über meinen Körper. Same. Und ich hätte da einfach zu sehr das Gefühl, dass ich dem hingebe. Ja. Deswegen, ja.
Ja. Die Kontrolle über ihren Körper verlieren sie auf jeden Fall auch. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Abwärtsspirale, weil die irgendwann so sehr die Kontrolle verloren haben, dass die einzige Person, die ihnen die Kontrolle wieder zurückgeben könnte,
ist Hazard.
Die ersten Tage läuft es also richtig gut. Doch nach 9 Tagen Kur fühlen sie sich auf einmal schwächer. Und so schnell die ersten Erfolge da waren, so schnell geht es jetzt mit den beiden bergab. Schon an Tag 10 fühlen sie sich extrem geschwächt. Die Einläufe dauern mittlerweile mehrere Stunden. Und sie sind so schwach, dass eine Art Hängematte über der Badewanne aufgehängt wird, in der sie während eines Einlaufs liegen müssen. Ständig fallen sie in Ohnmacht. Doch Dr. Hazard versichert ihnen, das soll so. Schon bald werden sie sich perfekter Gesundheit erfreuen können. Die Nachbarn im Apartmenthaus sind beunruhigt durch das, was sie sehen und hören. Sie hören Stöhnen aus Wohnung D8 und wenn sie eine der Schwestern mal zu Gesicht bekommen, sind sie schockiert. Denn die Wangenknochen sind eingefallen, die Haut ganz dünn und an einigen Stellen sehen sie blaue Flecken. Die kommen von Dr. Hazards Massagen. Eine von Dr. Hazards Krankenschwestern ist irgendwann so beunruhigt über den Zustand der beiden Schwestern, dass sie die Schwestern bittet, mehr zu essen. Sie sollen mehr von der Tomatenbrühe zu sich nehmen. Aber Claire und Dora weigern sich. Dr. Hazard hat ihnen nur 2 Gläser pro Tag erlaubt. Es ist sinnlos. Sie machen nichts, was Dr. Hazard ihnen nicht aufgetragen hat. Die Fastenheilerin hat mittlerweile vollkommene Kontrolle über die beiden Schwestern und diese Kontrolle geht schon bald über die Behandlungen hinaus. Nach mehreren Wochen in Dr. Hazards Fastenkur sind die beiden Schwestern so schwach, dass sie eigentlich den ganzen Tag nur noch schlafen. Sie schaffen es nicht länger als eine Stunde am Stück, bei vollem Bewusstsein zu bleiben. Vor allem Dora driftet immer häufiger ab und schläft. Deshalb bittet Dr. Hazard Claire zum Gespräch. Sie ist der Meinung, dass Dora nicht mehr zurechnungsfähig sei und es deshalb gut wäre, die Vormundschaft für sie zu bekommen. Außerdem wäre es besser, die Wertsachen der beiden Schwestern bei sich im Büro aufzubewahren. Und für den Fall der Fälle solle Claire doch ihr Testament ändern. Und Dr. Hazard hat noch eine gute Nachricht für sie. Schon bald könnten die beiden Schwestern endlich ins Sanatorium ziehen. Dahin, wo sie doch schon die ganze Zeit hin wollten.
Die sind halt komplett gaga schon, komplett raus. Aber wieso, ich denke mir halt in so Situationen, wieso gehst du nicht raus? Also, wieso gehst du nicht raus, auch wenn du schwach bist und alles, ne? Wieso, das ist doch, also das ist so, das ist doch Warning, ganz, ganz großes Warning. Also, wie, also es passiert ja, also es passiert ja immer noch Menschen und heutzutage Menschen, aber ich frage mich echt so, wie.
Dass dann nicht mal, dass sie nicht irgendwie die Kraft oder den Mut aufbringen zu sagen,
einmal
so, es reicht.
Einmal raus jetzt hier, also wie geht das? Also ich verstehe so, dass du, wenn du da so tief im Tunnel drin bist, dass du wahrscheinlich, das ist ganz schwer da rauszukommen, aber wenn du wirklich merkst, du schläfst, dein Körper kann nicht mehr, du hast blaue Flecken, du, jetzt und jetzt hier noch, es ist ja, die haben ja Kohle, die beiden Frauen, das ist doch, also die passen vielleicht auch so auf, mit wem sie Kontakt haben, wenn man denkt, Leute haben Bock auf deren Geld, dass da nicht irgendwann mal kommt, huch, und die sind ja noch zu zweit, die könnten ja auch noch reden, also die sind ja noch nicht mal alleine da, dass da nicht, das ist, also ist das, wo ist der Fehler?
Blindes Vertrauen. Ja. Also, aber ich finde es gut, dass du das mit dem Testament jetzt angesprochen hast, weil während du das vorgelesen hast, war mein Gedanke, warum möchte sie, dass die eigentlich sterben, weil wenn die da $2,000 pro Woche zahlen, die eh schon denken, dass sie krank sind, wäre es ja für sie ein leichtes, sie zu schwächen, dass sie das Gefühl haben, sie sind wirklich krank und die immer so am Leben zu halten, dass sie eigentlich jede Woche irgendwie sie weiter bezahlen.
Naja, aber wenn sie in 2 Monaten sterben, sie im Testament dann drin steht, dann kriegt sie doch ihr Geld schneller und größere Mengen.
Genau, ja. Deswegen ergibt das jetzt sozusagen hinten raus Sinn.
Ja.
Also du hast meinen Gedanken direkt schon beantwortet, ich wollte ihn trotzdem gerne teilen.
Der war auch schön, danke.
Ich kann auf jeden Fall voll verstehen, dass ihr so schockiert darüber seid, weil mir auch beim Recherchieren und Schreiben die ganze Zeit so die Frage aufkam, so wieso haben die das weitergemacht? Aber ich kann es mir nicht anders erklären, außer sie waren so abhängig von dieser Frau, auch emotional, dass man oder dass sie einfach keine Kraft gefunden haben, ihr zu entgehen. Und wenn sie wirklich so manipulativ und autoritär war, wie sie eben beschrieben wird, dann hat sie ihnen wahrscheinlich einfach keine Möglichkeit gelassen. Und gleichzeitig haben die ja, das habe ich am Anfang kurz gesagt, die haben niemandem erzählt, was sie da genau machen. Ne?
Weil, schlecht.
Ja, sehr schlecht. Sich gar nicht mehr mitzuteilen, weil sie Angst hatten, dass jemand in ihrem Umfeld denken könnte, dass sie halt nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Ne? Und das ist natürlich ganz schlecht, wenn du niemandem sagst, wo du bist, was du genau machst und keiner weiß, was in deinem Leben gerade eigentlich abgeht. Weil dann ist ja auch die Hürde zu sagen, hallo, ich mache hier seit Wochen das und das nochmal höher, weil du ja auch dann wahrscheinlich mit Scham behaftet bist. Also ja, es ist einfach ein Strudel aus ganz schlimmen Dingen. Claire und Dora fasten jetzt seit 54 Tagen.
Nee, oh, ich krieg Gänsehaut.
Am Morgen des 22. April, etwa 2 Monate, nachdem sie die Behandlung bei Dr. Hazard begonnen haben, fährt ein Wagen des Bestattungsunternehmens E.R. Butterworth und Söhne vor das Apartmenthaus, in dem die beiden Schwestern wohnen. Dora und Claire sollen abgeholt werden, um sie zum Pier zu bringen. Von dort sollen sie die Fähre nach Olalla nehmen.
Oh, ich kann nicht mehr.
In der damaligen Zeit war es normal, dass Bestattungsunternehmen auch Krankentransporte gemacht haben.
Okay, gut.
Und von einem Krankentransport kann man hier leider wirklich sprechen. Denn Claire und Dora wiegen nur noch um die 31 Kilogramm. So viel wie ein 10-jähriges Kind. Claire kann kaum noch sprechen. Dora ist wie im Delirium und überhaupt nicht mehr ansprechbar. Die beiden werden in das Fahrzeug gebracht. Doch bevor es losgeht, unterzeichnet Claire noch ein paar Papiere. Und ihr könnt euch ja sicherlich denken, was sie da unterzeichnet. Sie ändert ihr Testament und im Namen von Dora gibt sie die Vormundschaft für Dora an Dr. Hazard ab.
Ich hab die ganze Zeit Schauer.
Und dann geht es los. Das lang ersehnte Sanatorium in Olalla erwartet sie. Olalla ist ein kleiner Ort an der Meerenge Puget Sound südwestlich von Seattle. Hier leben etwa 350 EinwohnerInnen, die größtenteils von Landwirtschaft leben. Die Bewohner von Olalla betrachten Dr. Hazard und ihren Ehemann Sam, einen gut aussehenden Ex-Militär, mit einer Mischung aus Furcht und Ehrfurcht. Sie sind in dieser kleinen Gemeinde sowas wie die Oberschicht-Elite. Eine Ärztin mit einer eigenen Heilanstalt ist auch hier etwas ganz Besonderes. Und von dem Sanatorium in Olalla gibt es natürlich auch ein Foto.
Ah, geil.
Das ist das Haupthaus.
Also man sieht schon mehr, das ist im Nirgendwo, ne? Also man sieht hier die Bäume drum, also da, die andere, das war irgendwie ein bisschen mehr städtischer, da war eine Straße davor. Ist es da ein bisschen unfertig? Mhm. Also ein unfertiges Haus, großes Haus. Ich finde jetzt, es sieht immer noch nicht schlimm aus.
Ich hätte es mir anders vorgestellt. Es sieht ein bisschen mehr aus wie ein klassisches Hotel mit einer Veranda, die möglicherweise zu einem Frühstücksraum oder so umgebaut wird.
Mhm. Wie hast du es dir denn vorgestellt?
Herrschaftlicher, größer, okay. Weiter, mehr, einfach mehr Raum, mehr Platz.
Das ist wirklich nur das Haupthaus. Und in der Vorstellung, okay. Also diese Gegend da ist wirklich hammerschön. Ja, ich war bei Google Maps unterwegs. Leute, also wirklich, ich möchte jetzt sofort dahin fahren.
Okay.
Das war das Haupthaus und dann ist das umgeben von Wäldern und da sollen, damals stehen die da noch nicht, sollen überall kleine Hütten stehen, in denen die Leute dann wohnen. So.
Okay, ja gut. Ja.
Es ist auch unscheinbar. Also es ist irgendwie unscheinbar, es ist wie so ein größeres Familienhaus, keine Ahnung. Und es ist unfertig. Mhm. Was ich mir gerade irgendwie, was ich mich noch gefragt habe, warum die Frauen sich nicht denken, dass Hazard und alle um die herum ja nicht so aussehen. Also wenn die deren Queen ist, die sieht ja auch nicht so, sie ist ja auch nicht so runtergehungert und die sehen ja alle darum normal aus. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist so, dass du da irgendwann denkst, so, hey, wie lange geht es denn so? Weil ihr, wenn ihr das auch beschwört, du auch fastest, warum geht's uns so und euch nicht? Also das ist auch so ein Warning.
Voll. Nee,
oder? Und auch sind die in der Zeit die Einzelnen, die Einzigen, die behandelt werden?
Das ist eine richtige und berechtigte Frage, aber die haben ja bis zu dem Zeitpunkt niemand anderen getroffen.
Stimmt. Jetzt denken sie, jetzt treffen sie da alle und jetzt sind sie schon so gaga, dass wahrscheinlich, wenn die da zu zweit untergebracht werden, auch kann die da ja alles erzählen.
Ja.
Oh Gott, die haben ja, also, das ist ja wirklich Torture, was ihr mit denen macht.
Leider sieht das Sanatorium bei ihrer Ankunft nicht so aus wie auf dem Foto.
Ah.
Denn wie sich herausstellt, ist das Gebäude und die gesamte Heilanstalt immer noch nicht bezugsfertig. Deshalb eröffnet Dr. Hazard ihnen nun, dass sie bei ihr im Privathaus unterkommen könnten, bis das Sanatorium fertig sei. Und das passiert dann auch. Die beiden Schwestern beziehen den winzig kleinen Dachboden im Privathaus von Dr. Hazard. Dort vegetieren sie mehr oder weniger vor sich hin. Es ist dunkel dort oben und bis auf ein Badezimmer, in dem die Einläufe gemacht werden und zwei Betten, gibt es hier nicht viel.
Was soll denn da auch noch rauskommen aus den Frauen?
Das habe ich mich auch gefragt.
Ey, nach zwei Monaten jeden Tag ein Einlauf, da kommt doch nur das Wasser rein, raus, was du da reinschießt.
Ja. Ist das die überhaupt noch leben? Weil das finde ich auch krass an dem Punkt. Und das, ich denke mir auch so, dass da Schwestern und das, also dass da Menschen das aber auch gesehen haben, ne, und mitmachen. Also das finde ich auch heftig. Warum hat da niemand irgendwie mal einen Notruf oder irgendwie wem Bescheid gesagt?
Am Ende waren die genauso
gebrainwashed
dass die dachten, das muss, das muss so.
Diese Frau hatte wirklich mega viele Anhängerinnen und Anhänger, auch weltweit. Was das für Auswirkungen hatte, erzähle ich euch später noch. Sehr, sehr viele Leute haben einfach an das geglaubt, was sie da preached. Und gleichzeitig wird ihre Art und Weise auch Mitarbeiterinnen wahrscheinlich Angst eingejagt haben, ne? In diesem Dachboden geht die Fastentherapie jetzt weiter. Zweimal am Tag Brühe oder Orangensaft, Massagen und stundenlange Einläufe. Und irgendwann werden Claire und Dora dann auch noch getrennt.
Oh nee.
Dr. Hazard behauptet, dass sie sich nie erholen werden, wenn sie nicht getrennt gehalten würden.
Gehalten.
Das erlaubt Hazard auch, Claire weiterhin zu sagen, dass sie die Vernünftige sei und dass Dora schwer geisteskrank sei und man ihr nicht trauen dürfe. Aber Claires Gesundheitszustand verschlechtert sich immer weiter. Sie wiegt mittlerweile nur noch 22 Kilo. Dass das viel zu wenig für einen erwachsenen menschlichen Körper ist, sollte klar sein. Und dann kommt es tatsächlich zur Tragödie. Claire stirbt.
Ach, ist das sogar Claire stirbt und nicht Dora? Krass. Wie und wann?
Ich habe jetzt das genaue Datum nicht, aber wie ist unterschiedlich belegt.
Ja.
Die These, die am meisten belegt ist, ich habe es jetzt rausgelassen, aber du hast gefragt, deswegen erzähle ich es jetzt. Es ist richtig schlimm. Die lag wohl oben auf diesem Dachboden und hat irgendwie vor Schmerzen geschrien. Und dann ist ihre Schwester Dora, die aber ja nicht mehr bei ihr im Raum lag, sondern im Nachbarraum, zu ihr gekrochen. Die konnten ja auch nicht mehr klar. Gehen. Und wollte ihr irgendwie helfen. Und dann ist Dr. Hazard gekommen und hat versucht, diese Dora da irgendwie wegzuziehen. Und hat der Claire dann in den Magen gehauen.
Nicht dein Ernst.
Und dann hat sie nicht mehr geschrien.
Das ist ja dann Mord.
Ja.
Das ist ja nicht, sie hat die Therapie nicht überlebt, sondern das klingt einfach so, als hätte die so langsam einfach die Nerven verloren und sich gedacht, wann stirbt die jetzt endlich mal?
Ich bin gleich ganz gespannt, aber glaubst du, dass Dora die Therapie anders gemacht hat? Hat die zwischendurch mehr getrunken und mehr gegessen, weil sie das gecheckt hat und weil sie Hazard nicht geglaubt hat? Und die Claire, die verstorben ist dann, die hat sich einfach strikt daran gehalten, weil die ja so Hazard-obsessed war und deswegen ist sie auch verstorben. Weil ich finde das, also ich finde es...
Die haben beide genauso viel zu essen bzw. zu trinken bekommen.
Es war dann einfach am Schluss.
Es war wahrscheinlich einfach Glück oder dann doch irgendwie eine andere Konstitution vom Körper oder ein anderes Ausgangsgewicht. So genau weiß ich das jetzt leider nicht.
Das ist ja grausam.
Voll. Claire stirbt. Doch kurz vor ihrem Tod schreibt sie noch ein Telegramm, das irgendwie den Weg nach Australien findet.
Nein.
Und zwar an Margaret Conway, ihr erinnert euch, die Gouvernante der beiden. Die befindet sich gerade in Australien bei ihrer Familie, bekommt ein Telegramm und ist irritiert von dem, was sie da liest. Es enthält nur wenige Worte, aber die sind so unsinnig, dass sie das Gefühl hat, sie muss Claire und Dora sehen. Deshalb macht sie sich von Sydney am 8. Mai auf den Weg nach Vancouver. Am 1. Juni, also fast einen Monat später, kommt sie in Kanada an und wird von Linda Hazards Mann Sam am Hafen abgeholt. Nur Sam hat leider traurige Nachrichten für Margaret. Claire ist gestorben. Margaret ist untröstlich, sie kann es gar nicht glauben. Also die hat ja vor über einem Monat dieses Telegramm bekommen, da lebte Claire noch, hat sich aufgemacht, aber zur damaligen Zeit, und die Reise ist sowieso sehr lang, und dann war sie auf einem Schiff, so ist sie einfach sehr viel später in Kanada angekommen.
Wissen wir, was in dem Telegramm stand?
Da stand irgendwie so der Name eines Schiffes. Dann stand da erste Klasse und ein Datum. Und Margaret dachte damals, dass Claire ihr sagen will, dass sie kommt an diesem Tag. Aber dann fand sie es komisch, dass da erste Klasse stand, weil sie meinte, Claire wäre keine Person gewesen, die so damit prahlt, dass sie erste Klasse fährt. Und dann hat sie geguckt, was das für ein Schiff ist und was das für eine Route fährt und hat dann gecheckt, am 8. Mai startet das in Sydney, also in Australien. Vielleicht sollte ich in dieses Schiff steigen.
Also war es dann vielleicht, also es ist jetzt Spekulation, aber vielleicht war es dann doch ein Hilferuf von Claire, dass sie sich auf dem Weg zu ihnen machen soll.
Auf jeden Fall,
und die Gouvernantin wusste aber irgendwo, dass sie in Olela sind. Also nicht im...
Die hatte gar keine Ahnung. Also die, wusste, ich glaube, die hatten schon zwischendurch irgendwie Kontakt, ne? Es ist jetzt so nicht genau überliefert, wie viel und wie. Die wusste, dass die sich da irgendwo befinden und wahrscheinlich
der Name Hazard, vielleicht ist so der mal gefallen. So.
Irgendwie so, genau. Sonst hätte ja auch der Mann von Dr. Hazard sie da nicht abgeholt.
Genau. Okay, krass, ne?
Oh, yeah, yeah.
Und dann kommt sie da an, wird vom Mann von Hazard abgeholt und bekommt die traurige Nachricht übermittelt. Und dann?
Am nächsten Tag fährt Margaret zusammen mit Sam nach Seattle in die Praxis von Dr. Hazard. Dort erzählt Linda Margaret, dass Claire und Dora bereits in einem schrecklichen Zustand gewesen seien, als sie zu ihr kamen. Und dass sie dann leider nichts mehr für Claire tun konnte. Als Todesursache nennt sie eine Reihe von Medikamenten, die Claire in ihrer Kindheit verabreicht worden waren, wodurch ihre inneren Organe geschrumpft waren und eine Leberzirrhose verursacht wurde. Aber das kann nicht sein, denkt Margaret. Claire war immer gesund. Sie kennt sie ja seit ihrer Kindheit. Sie soll sich Claires Leiche ansehen. Doch die Person, die da vor ihr liegt, ist nicht Claire. Da ist sich Margaret sicher. Claires Körper, einbalsamiert und im Butterworth Leichenschauhaus in der Nähe des Pike Place Market ausgestellt, sieht aus, als gehöre er einer anderen Person. Die Hände, die Gesichtsform und die Haarfarbe, alles kam ihr falsch vor. Doch was ist mit Dora? Lebt sie noch? Sie will Dora sehen. Und klar könne sie Dora sehen, sagt Dr. Hazard. Margaret fährt also nach Olela. In einer Hütte im Wald, die Claire benannt wurde, findet Margaret Dora. Und was sie da sieht, kann sie nicht glauben. Dora sieht aus wie der Tod auf zwei Beinen, aber sie lebt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen möchtet, aber ich habe ein Foto von ihr damals.
Ja. Oh mein Gott.
Ui.
Nein.
Ui.
Nein.
Die sieht aus, als wäre sie 180. Boah, Junge, ist das hart.
180 und also es ist wirklich so, also das sieht aus wie der Tod. Ja. Also es sieht einfach aus, wie wenn ihr euch einen so einen Totenkopf vorstellt.
Ja.
Ich finde, sie sieht aus wie ein Totenkopf in einem großen weißen Kleid, was um sie hängt. Das ist ja
Wahnsinn.
Okay.
Ui, 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 ui.
Auch krass, wie sie da so hingesetzt wurde. Das sieht irgendwie so aus, als hätte man eine Leiche dahingesetzt.
Ja, als hätte man eine Leiche dahingesetzt. Aber die Haare so zurück. Also irgendwo sieht sie auch so, also die Frisur ist wie von Hazard.
Ja, stimmt.
Also sie sieht so ein bisschen so zurechtgemacht aus wie eine Hazard. Die Hände sind so gehalten, so wie so, oh Gott.
Die sieht aus wie so ein alter Minenarbeiter.
Ja.
Wie so ein Mann, der irgendwie seit 80 Jahren unter Tage fährt.
Ja.
Boah.
Ja, genau, ihr Gesicht ist so, also auf der einen Seite ganz blass, aber dann hat sie wie so schwarze Kugeln im Gesicht. Okay.
Ich habe auch gedacht, diese Margaret kommt da an und das sind ja wie so Kinder für sie gewesen, ne? Und dann ist das eine tot und das andere sieht so aus, die, also.
Okay, und was kommt jetzt?
Margaret weiß, dass sie irgendetwas tun muss, um Dora zu helfen. Aber die ist so schwach und so sehr Teil dieser Fastenheilanstalt, dass sie sie nicht dazu bewegen kann, die Anstalt zu verlassen. Dora will Olala nicht verlassen, obwohl sie offensichtlich am Verhungern ist. Also entscheidet Margaret sich dazu, bei Dora zu bleiben. Mehrere Wochen lang mischt sie ihr immer wieder Essen unbemerkt mit in die Brühe, damit sie wieder zu Kräften kommt. Und dann findet sie endlich auch die mentale Kraft, diesen Ort zu verlassen. Aber Dr. Hazard will sie nicht gehen lassen. Nur mit Hilfe eines Onkels der Familie, der sie für knapp $1,000 freikauft, das sind umgerechnet ungefähr $30,000, willigt Dr. Hazard ein, Dora gehen zu lassen. Er kauft sie also aus dieser Vormundschaft raus. Das ist irgendein Familienonkel, der auch in den USA lebte und den Margaret kontaktiert hat. Aber die Geschichte ist hiermit nicht zu Ende. Denn Margaret, Dora und Doras Onkel haben das Gefühl, dass sie nicht die einzigen sind, denen unter der Obhut von Dr. Hazard schlimme Dinge passiert sind.
Hat an dem Punkt, glaubst du, Dora schon gewusst, also ihre Schwester ist ja auch verstorben, ne? Also eigentlich müsste das ja so, okay, ich muss hier auch raus. Aber wahrscheinlich war sie, wie du gerade gesagt hast, sie war so unterernährt, sie war wirklich geistig nicht mehr klar, dass sie nichts entscheiden konnte. Deswegen war das das Allerbeste und die Rettung, dass diese Margaret gekommen ist, ihr Essen da unter, dass sie langsam wahrscheinlich, meine Schwester ist hier nicht mehr, meine Schwester ist verstorben, mir geht's so schlecht und überhaupt wieder denken konnte.
Ja.
Was ja wie so paralysiert, so lag sie da rum.
Ja, und ich glaube, dass diese Margaret auf einmal da auftaucht und aus einer komplett anderen Welt auf einmal in diese Welt da kommt, hat ihr, glaube ich, gezeigt, okay, hier stimmt wirklich was ganz gewaltig nicht. Aber ja, ich meine, das sind alles nur Spekulationen. Ich finde, wenn man selber mal irgendwie länger nichts gegessen hat, zum Beispiel wenn man so super krank war oder mal irgendwie oder Norovirus oder so hatte, man merkt ja total schnell, was das mit dem Körper macht, wenn man lange nichts zu sich genommen hat, ne? Und dass man, also fängt bei Schwindel an, aber geht weiter schon, dass man irgendwie so ein bisschen dizzy wird.
Ja. Bisschen Delulu.
Ja. Ja, ja.
Und so wird das gewesen sein.
Okay, und dann, du wolltest gerade sagen, dass die zu dritt dann checken, oh Gott, es müssen hier noch andere geben.
Ja, weil die sich natürlich fragen, hier wird so ein Sanatorium gebaut. Zu dem Zeitpunkt, als Margaret da ankommt, gibt es ja auch schon einzelne Hütten. Und diese Frau wird sich ja nicht nur mit den beiden da auseinandergesetzt haben. Die hat ja auch eine Praxis in Seattle. Also die denken so, irgendwas ist hier im Argen, aber sie wissen nicht genau was. Nachdem Dora in Freiheit und wieder einigermaßen bei Kräften ist, gehen sie zum britischen Konsulat und bitten dort um Hilfe. Und als dann von Polizei und dem britischen Konsulat endlich Nachforschungen zu Dr. Hazard angestellt werden, kommen ungeheure Dinge ans Tageslicht. Nur 8 Tage vor Claires Tod war ein anderer Patient von Dr. Hazard gestorben. Und dabei bleibt es nicht. Noch viel mehr Menschen sollen während ihrer Behandlung gestorben oder verschwunden sein. Sie alle waren reich. Viele hatten ihr vor ihrem Tod große Teile ihres Vermögens überschrieben. Einer von ihnen, der ehemalige Staatsabgeordnete Lewis E. Radar, besaß sogar das Grundstück, auf dem sich ihr Sanatorium befand. Radar starb im Mai 1911, nachdem er von einem Hotel, in dem er behandelt wurde, an einen unbekannten Ort verlegt worden war. Ein anderer britischer Patient, John Evan Flux, war nach Amerika gekommen, um eine Ranch zu kaufen, starb dann jedoch plötzlich und hatte nur noch $70 in seinem Besitz. Hazard hatte sich zur Verwalterin seines Vermögens ernennen lassen und es so vollständig ausgeplündert. Insgesamt sollen mindestens ein Dutzend Menschen unter Hazards Obhut verhungert sein. Die Dunkelziffer könnte sogar noch deutlich höher sein. Am 15. August 1911 verhaften die Behörden des Kitsap County Linda Hazard wegen vorsätzlichen Mordes, weil sie Claire Williamson verhungern ließ. Dazu hatten die Hazards sich den Schmuck der beiden Schwestern, Diamanten, Saphire und andere Juwelen im Wert von schätzungsweise $6.000, auf die heutige Zeit umgerechnet etwa $200.000, unter den Nagel gerissen. Im darauffolgenden Januar beginnt der Prozess gegen Hazard im Bezirksgericht in Port Orchard. Dora sitzt im Gerichtssaal als wichtigste Zeugin. Neben ihr steht ein weiterer Stuhl, der leer ist. Der steht symbolisch für Claire. Zuschauer drängen sich im Gebäude, um Bedienstete und Krankenschwestern Aussagen zu hören, wie die Schwestern während ihrer Behandlungen vor Schmerzen geschrien, stundenlange Einläufe ertragen und Bäder ertragen hatten, die bei Berührung Verbrühungen verursachten. Und dann war da noch was, was die Anklage als finanziellen Hunger bezeichnete. Gefälschte Schecks, Briefe und andere Betrügereien, die den Nachlass der Williamsons geleert hatten. Und um die Sache noch düsterer zu machen, gab es Gerüchte, die allerdings nie bewiesen wurden, dass Hazard in Zusammenarbeit mit dem Bestattungsinstitut Butterworth und Söhne Claires Körper gegen einen gesünderen ausgetauscht hatte, damit niemand sehen sollte, wie abgemagert die jüngere Williamson-Schwester bei ihrem Tod gewesen war.
Ich wollte noch dich fragen, weil du hast ja gesagt, das hatte ich die ganze Zeit noch im Kopf, weil Margaret meinte doch, das ist die nicht, ob sie dann immer die Leichen ausgetauscht hat, sonst wäre das ja viel schneller aufgefallen, weil da sagst du ja, die ist abgemagert, wenn du da halt wen anders hin tust, dann ist es halt so, dann fällt es halt nicht so schnell auf.
Ja.
Das, ja, und das macht total Sinn.
Gerücht oder diese, also es sind viele Menschen verschwunden damals, ja. Es sind viele aber auch auf andere Wege gestorben und einbalsamiert worden von Hazard und immer in Zusammenarbeit mit diesem einen Bestattungsunternehmen aufgebahrt worden. Und mehrere Menschen haben damals gesagt, dass die Toten nicht die waren, die sie zu Lebzeiten gewesen sind, aber man konnte es nicht nachweisen.
Ja, das ist einfach völlig crazy.
Mhm.
Auch hat der Frau das nicht mehr mit einem Fall gereicht? Also die, wenn sie sich so wohlhabende Menschen geholt hat, die muss ja eine Obsession hat, die muss ja ganz verrückt gewesen sein. Die hätte mal zu einer Heilerin gehen sollen.
Ist so. Und nicht nur sie, auch ihr Mann. Also der hat das ja auch, der hat da auch dann die auch diesen Fahrer gemimt, der Margaret abholt. Und ich finde das auch so perfide, dass die dann noch so sagen, ja klar, wir holen dich ab und willst du noch die Leiche sehen? Und klar, du kannst mit auch ins Sanatorium kommen. Also die müssen ja auch so in so einer krassen anderen Realität gelebt haben, dass sie nicht darüber nachgedacht haben, dass es ja für diese Margaret auch komplett absurd bis schlimm bis alarmierend sein muss. Also wisst ihr, die haben, glaube ich, gar nicht gecheckt, dass das ein Problem sein könnte, dass jetzt diese Margaret kommt.
Ich glaube, dass die sich auch, also dass die sich super sicher war. Die war so, die hat da ihr Ding durchgezogen und die dachte sich so, ich bin safe hier. Ich habe irgendwelche ein paar Unterschriften, ich mache hier meins. Das ist halt so ein bisschen wie so ein Teufel, Hexe. Die war halt so, mir kann hier niemand was. Mhm. Es wird hier wieder so ablaufen, ich mache hier eine andere Leiche hin und klar drehen die so ein bisschen durch, aber dann wird die auch wieder abreisen, was soll sie machen?
Ja.
Und heftig, ey.
Was ich mich frage ist, wann sozusagen der Gedanke eingesetzt hat, hey, ich kann damit richtig Geld verdienen, ob das von Anfang an der Plan war und sie sich schon diese Behandlungsmethode, dieses Bild der Ernährung der Heilerin irgendwie aufgebaut hat, um das dann zu machen. Oder sie hat halt aus irgendeinem Grund mit dieser Methode angefangen und dann gemerkt, hey, warte mal, vielleicht können wir da nochmal ein richtig großes Ding draus. Also wo kam der Punkt? Ich meine, wir werden es nicht aufdecken, aber es ist bei solchen Personen, finde ich das irgendwie immer so interessant, das einmal durchzuspielen, wann die sich gedacht haben, so jetzt drehe ich voll auf.
Ja, und vor allem denke ich mir auch so, warum hat sie nicht, also sie hätte das, wenn es ihr nur darum geht, das Geld zu bekommen, dann hätte sie es ja durchspielen können bis zu den Unterschriften und dann sich denken können, okay, jetzt füttere ich die wieder und dann, ich habe das ja eh und dann habe ich die in meiner Hand, ich kann ja sonst was erzählen, so. Aber die hatte ja, also ich finde, es klingt so, dass sie nicht nur Lust auf Geld hatte, sondern auch wirklich Menschen umbringen wollen. Ja. Also so klingt es, dass sie irgendwie da auch.
Und nicht nur umbringen, sondern auch quälen, ne?
Ja. Und quälen leiden und leiden und bis zum Tod bringend. Also da waren so, die hatte ganz viele Ebenen drin.
Nach 3 Wochen Prozess wird Linda Hazard wegen Totschlags zu 2 Jahren Zwangsarbeit im Zuchthaus von Walla Walla verurteilt. Und ihre Zulassung als Ärztin wird ihr entzogen. Also sie hat einfach nur 2 Jahre.
Sie hat, ich wollte gerade sagen, willst du mich verarschen? Ja. 2 Jahre?
2 Jahre Zuchthaus.
Ja. Für 12 Monate. Und dann war sie wieder draußen.
Wahnsinn.
Dann war sie wieder draußen, beziehungsweise...
Wurde ihr das Geld weggenommen?
Ja, aber jetzt kommt das, was ich eben schon mal gesagt habe. Es kommt noch krasser. Sie hatte so viele AnhängerInnen überall, dass sie gegen eine Kaution freigelassen wurde.
Nein.
Und die Leute ihr ermöglicht haben, wieder relativ smooth, sag ich mal, ins Leben reinzustarten.
Oh, ich krieg Gänsehaut.
Ist sie denn umgezogen?
Sie kommt frei und wird dazu angehalten, das Land zu verlassen. Deswegen geht sie nach Neuseeland,
Nein.
wo besonders viele Anhängerinnen und Anhänger damals wohnen.
Dann macht sie einfach weiter in Neuseeland.
Ja, sie praktiziert in Neuseeland
für
5 Jahre und veröffentlicht sogar noch ein weiteres Buch übers Fasten, mit dem sie sehr viel Geld verdient. Mit diesem Geld kommt sie nach 5 Jahren zurück nach Olala. Denn da steht ja noch das von ihr gebaute Sanatorium. Und sie will es fertig bringen.
Nee, hört mir auf.
Sie baut das Sanatorium fertig und nennt es Wilderness Heats Center for Natural Therapeutics. Und sie fängt an, dort zu unterrichten, anstatt zu praktizieren.
Wann ist das ungefähr?
13 plus 5, 18. 1918 ist es dann.
Also das ist länger her, aber es ist auch nicht so lange her. Wisst ihr, was ich meine? Also,
das ist unfassbar, dass die... Also, dass sie im Grunde von nichts dafür büßen muss. Nichts.
Ja. Ist, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist wirklich, man kann das nicht glauben.
Nee.
Einfach.
Nee, es ist wie ausgedacht.
Und es ist ja, den Behörden sind wahrscheinlich ja auch, sozusagen, die haben ja auch keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, weil sie wurde ja verurteilt, sie hat sozusagen ihre Strafe bekommen, aber sie wurde dann rausgeholt und damit ist ja dann alles getan.
Und diese, sie hat das auch damals so ein bisschen so hingestellt, dass das halt Extremfälle waren, die auf dem Weg ihrer Fastenkur leider das Zeitliche gesegnet haben. Aber sie hat auch Fälle von Leuten, die das überlebt haben. Ne? Aber es ist überhaupt gar keine Relation da zu setzen, weil manche Leute haben weniger lang gefastet oder haben nicht diese kranken Wellness-Retreats bekommen, die halt die beiden Schwestern bekommen haben.
Wie muss das für eine Dora sein, wenn die dann...
Ja.
Also wenn... Ja.
Ja.
Neuseeland also, und zurück, sie geht nach Olala.
Genau, hat da jetzt ihr Retreat und unterrichtet.
Ja.
Und für ein paar Jahre geht das gut, aber irgendwann läuft es nicht mehr so gut und die Einnahmen werden immer weniger. Und dann ist Hazard irgendwann 70 Jahre alt, als das Sanatorium Feuer fängt.
Ah, Versicherungsbetrug.
Alles brennt nieder, bis auf so ein paar Hütten bleiben noch stehen. Und ein Jahr später findet die Polizei auf dem abgebrannten Gelände einen Mann, der als vermisst gemeldet ist. Er sieht sehr abgemagert aus. Also sie hat einfach weitergemacht. 1938 wird Linda krank. Und sie verkündet, dass sie sich jetzt selbst heilen werde. Sie fängt an zu fasten.
Oh mein Gott. Das
ist 40 Tage später ist sie tot. Linda Hazard glaubte also wohl wirklich an ihr Treatment. Dora ist übrigens wieder gesund geworden. Sie zieht zurück nach Großbritannien und erhält auch ihr Vermögen zurück. Was sie genau nach ihrer Zeit in Olala gemacht hat, ist nicht bekannt. 1914 schreibt eine Zeitung, dass sie verlobt ist und das ist auch das letzte Mal, dass man von ihr hört.
Oh, ich habe überall Gänsehaut.
Wahnsinn.
Das ist schon eine krasse Geschichte.
Ja. Hat sie, weil du vorhin noch nicht sagen wolltest, wer das alles berichtet hat Dora das berichtet?
Genau, sie war die Hauptzeugin, die wichtigste Zeugin, weil sie natürlich auch in Momenten, in denen nur Dr. Hazard im Raum war, die einzige war, die noch irgendwas sagen konnte, berichten konnte. Ansonsten gab es noch 1-2 Krankenschwestern, die sehr wichtige Zeuginnen waren und dann auch andere Mitarbeitende, aber so sie war die Hauptperson.
Hat Dora ein Buch darüber geschrieben? Also wie ist das, wo sind die Infos?
In den ganzen Befragungen und im Prozess, der dauerte ja 3 Wochen, glaube ich, habe ich gesagt, und in den Ermittlungen. Also da hat sie alles erzählt. Aber die ist danach von der Bildoberfläche verschwunden, kann man ja vielleicht verstehen.
Wie bist du selbst auf die Geschichte gekommen?
Ist es ein Zeitungsartikel gewesen, den
ein Online-Artikel war das.
Online-Artikel, den deine Frau dir geschickt hat?
Richtig, und ich habe es Lilly weitergeschickt. Also ich habe nicht groß reingelesen, aber ja.
Was uns dann vielleicht dazu bringt, Leute, wenn ihr auf irgendwelche Geschichten stoßt, bei denen ihr denkt, da lohnt es sich mal rein zu recherchieren, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben, aber nur einer Person von uns, weil die andere weiß ja immer nicht, was für Geschichten wir mitbringen.
Mhm. Ja, also lieben Dank an meine Frau.
Ja. Ja, lieben Dank und liebe Grüße an der Stelle für diesen Hinweis. Ich muss sagen, mich hat das auch komplett fertig gemacht.
Beim Recherchieren.
Ich glaube, es war die schlimmste Geschichte bis jetzt für mich persönlich. Mhm. Aber ja, ich weiß auch irgendwie nicht so richtig, was man am Ende als Fazit-Einordnung dazu noch so groß sagen soll, außer passt auf euch auf.
Ja. Und rennt nicht blind irgendwelchen Leuten hinterher, die wissen oder so tun, als wüssten sie, was sie.
Ich glaube, Learning ist da draus, immer mit mehreren Leuten sprechen. Es gibt ErnährungsberaterInnen, es gibt ÄrztInnen, mit denen man auch reden kann, wenn man irgendwas wie hat so. Und die haben das gelernt, die wissen, was irgendwie auch gut für den Körper ist. Man kann Bluttests machen, man kann gucken, habe ich irgendeinen Mangel, habe ich vielleicht keinen Mangel, vielleicht geht's mir auch gut. Und dann, glaube ich, und wenn man aus irgendeinem Grund abrutscht und merkt irgendwie, scheiße, irgendwie ist das gerade voll unangenehm, aber ich bin da drin, man kann trotzdem mit Leuten drüber reden. Also ich finde immer so, jeder ist mal in irgendwie einer nicht so guten Phase vielleicht und ein bisschen der Lulu so. Und dann immer mit Leuten drüber reden, weil, weiß nicht, also ich finde sowas nicht schlimm. Wenn mir irgendwer was Komisches erzählt, dann würde ich sagen so, komisch, lass mal gucken, was wir machen können. Gibt's noch andere Sachen, Ideen, mit Leuten drüber sprechen. Ich glaube, das Schwierigste ist irgendwie so einer Person zu glauben übers Internet und eins zu eins den Plan zu übernehmen und dann einfach so zu machen. Das ist nicht gut. Das sollte man. Und das sind auch nicht eure Freunde und Freundinnen, die ihr auf Social Media seht. Das sind Leute meistens, die mit irgendwelchen Sachen Kohle machen.
Ja. Und nicht wenig. Also sich daran richtig krass bereichern.
Genau. Und dann, und vielleicht mag es für die klappen. Vielleicht mag es auch für manche klappen. Aber eben nicht für alle und einfach individuell schauen, was für einen gut ist. Und geh immer abchecken, weil das geht nicht klar. Und das ist, also es ist wirklich traurig. Und weiß ich nicht, so Hazard ist ja, war irgendwie so da, also wie lange ist der? 100?
Ja, ungefähr.
100 Jahre. Ja. 100 Jahre ist noch nicht mal so viel. So. Mhm. Und so eine Sachen gibt es auch heute noch. Und Essstörung ist so ein präsentes Thema irgendwie. Und also auf gar keinen Fall da irgendwie einfach machen. Mm-mm.
Amen.
Nee, aber es ist richtig, ich find's richtig traurig, weil ich glaube, dass es, also so Hazard ist jetzt so drastisch, aber das ist auch, glaube ich, das kannst du auch auf heute übertragen.
Ja,
so.
Das fängt schon im Kleineren an. Das muss ja nicht immer so aussehen.
Nee.
Ja. Aber ja.
Ja, mir bleibt ehrlich gesagt auch nicht so richtig noch zu sagen. Es ist ein krasser Fall. Ich glaube, da steckt viel drin, was man sich auch für sich selber heute noch mitnehmen kann. Und danke für den Fall.
Ja, voll. Vielen Dank. Also das,
Vielen Dank, dass du da warst, vor allen Dingen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß mit euch gemacht. Also richtig, richtig cool.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ich weiß, das ist jetzt schwierig in dem Kontext zu sagen, aber trotzdem, dann folgt unserem Podcast sehr gerne. Bei Spotify oder Amazon oder Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, bewertet ihn gerne. Und wie schon vorhin angekündigt, ihr könnt übrigens bei Instagram auch die ganzen Bilder, die wir uns hier heute zusammen angeguckt haben, anschauen. Und es gibt noch mehr Begleitmaterial zu dieser Folge. Außerdem könnt ihr sehr, sehr gerne bei Nadines Instagram und TikTok-Kanal vorbeischauen. Sie heißt dort, wie sie heißt, Nadine Haddad. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss, danke.
So, ich muss auch einmal abhusten. Alles klar, bereit.
Wie würdet ihr D-E-W-E-Y aussprechen?
D-E-W-E-Y. Zeig mal.
Dewey, ja.
Dewey?
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 Naja, egal.
Was denn?
Nee, nichts.
Okay.
Ich wollte kurz abhaten und dann habe ich mich zurückgehalten.
Können wir später
noch? Ja, ihr habt noch genug Zeit abzuhaten.
Okay. Also, ich würde fit, sag ich dir. Ich glaube, fitter als du, ganz ehrlich. Meine Augen sind offener als deine.
Okay. Ich liebe den Vibe hier.
Okay.
Klärt das bitte unter euch, ja? Ich wollte euch noch was fragen. Und zwar, ob ihr... Ja?
Sag mal. Er wacht gerade auf.
Ja, ist echt so.
Er wird active. Na.
So, ich würde nicht ins Wort fallen.
Am Ende haben wir immer noch so Outtakes. Da können wir das vielleicht reinpacken.
Okay.
Betonung auch vielleicht.
Das entscheiden immer noch wir beide zusammen.
Food Crimes – Was schmeckt dahinter? Ist eine Produktion von Storyhouse Productions.